Wahrscheinlich kennen Sie die Situationskomik auch, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, aus dem Trickfilm oder einem x-beliebigen Comic. Beinahe schon eine Standardsituation. Ein großer Steinblock fällt einem auf den Fuß und dann beginnt das Gejaule und Gehüpfe. Mit dem unverletzten Fuß tanzt der Pechvogel rauf und runter und hält gebückt mit beiden Händen seinen anderen lädierten Fuß. Lustig zum Zuschauen, aber außerhalb der Trickfilmwelt äußerst schmerzhaft und alles andere als zum Lachen. Anfangs Mai genoss ich erste Gartenarbeiten, tigerte barfuß zwischen Beeten und Rabatten her und hin und auf einmal, Sie ahnen es, auf einmal voll im Schuss stoße ich an eine Gartenplatte. Zwar schrammt nur der kleine Zeh an die Steinplatte, aber auch ein kleiner Zeh macht großen Schmerz. Und unwillkürlich schreie ich auf und hüpfe im Gras auf und ab, nicht anders als die bekannten Trickfilmfiguren. Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. So betet das kirchliche Nachtgebet, die komplett am Sonntag und an Hochfesten den schönen Vers aus Psalm 91. Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Und wer wie ich nicht nur das Wortbild kennt, sondern selber schon schmerzhaft angestoßen ist, hört dies nicht nur als hübschen, frommen Psalmvers. Nein, dass mein Fuß nicht an einen Stein stößt, ist mehr als eine Versicherung für Geringfügiges. Denn wenn's drauf ankommt, ist das nicht nichts. Nicht anstoßen mit dem Fuß. Wir könnten das also ganz real verstehen. Eine Trittrampe. Nicht anstoßen. Aber die erste Vershälfte zeigt darüber hinaus, dass die reale Gefahr vor allem als Bild gebraucht wird. Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Händen getragen wird da nicht wörtlich gedacht, sondern als Bild dafür gebraucht, dass wir behütet sind. Es ist so eine Sache mit Wortbildern. Sie sind eingängig und illustrieren einprägsam das Gemeinte. Aber sie dürfen nicht strapaziert werden. Wortbilder sind Deuts- und dehnbare Bilder, nicht wortwörtlich zu nehmende Begriffe. Der Stein des Anstoßes meint ein Ärgernis. Es muss nicht in jedem Fall eine reale Steinplatte sein, an der sich der Barfußgärtner eine blutige Zehe holt. Die heutige Sonntagslesung spricht auch von einem Stein des Anstoßes. Und dieses Bild wird dann doch etwas strapaziert. Ein Stein ist, wenn schon, eben steinhart und nicht etwa weich, geschmeidig, lebendig gar. Aber hören wir aus dem ersten Petrusbrief die heutige Sonntagslesung leicht gekürzt.
Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus auferbauen, zu einer heiligen Priesterschaft. Denn es heißt in der Schrift, seht her, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen Eckstein, den ich in Ehren halte. Wer an ihn glaubt, geht nicht zugrunde. Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die nicht glauben, ist dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden, zum Stein, an dem man anstößt, und zum Felsen, an dem man zu Fall kommt.
Verschiedene Bildwörter zum Thema Stein sind hier versammelt, aber etwas konfus. Es gibt im Napfgebiet und andernorts in den Voralpen holprige Gesteinsschichten, Nagelfluh genannt. Wir sehen Felswände, die nicht glatt sind, sondern aus kleinen und großen Kieselsteinen zusammengesetzt. Kämpen, die aneinander gekettet sind. Ähnlich ist der gehörte Bibeltext ein Konglomerat aus verschiedenen Texten zum Thema Stein, aus dem Prophetenbuch Jesaja und den Psalmen. Und der erste Petrusbrief kittet diese Steine in einen neuen Text, in einen neuen Kontext zusammen. Dabei stoßen die einzelnen Steinbilder aneinander. Sie fügen sich nicht nahtlos zu einem Ganzen, sondern sie reiben sich auch. Zuerst wird Christus als lebendiger Stein zum Vorbild, damit auch die Gläubigen zu lebendigen Steinen werden, die etwas Neues aufbauen. Und Christus als lebendiger Stein wird verglichen einerseits mit dem Eckstein, andererseits aber auch mit dem Stein des Anstoßes. Wenn der neutestamentliche Autor zum Bild des Hausbaus greift, um zu beschreiben, wie sich Gemeinde aufbaut, dann braucht er dazu Bilder und Sprichwörter aus dem Ersten Testament. Dabei erinnert der Stein, den die Bauleute wegwarfen, an den damaligen Hausbau. Die Handwerker sortierten zuerst die umherliegenden Steine, die brauchbaren werden auf einen Haufen geschichtet, die anderen weggeschmissen. Der Clou am Schluss windet sich unter den scheinbar unbrauchbaren Steinen just einer, der als Schlussstein wunderbar einpasst. Wenn wir mit diesem Bild im Hinterkopf nochmals lesen, wir sollten uns als lebendige Steine einbauen in ein größeres Ganzes, dann ist es tröstlich, dass scheinbar Überzählige oder Unnütze an ihrem Ort dann eben doch ganz wichtig sind. Im ersten Petrusbrief gilt die ganze christliche Gemeinde als heilige Priesterschaft. Es geht also nicht um einen Gegensatz Klerus-Volk, sondern um das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Jede und jeder trägt das Ganze mit, nur eben in verschiedenen Funktionen. Wobei sogar jene, die scheinbar wenig beitragen können, plötzlich und unerwartet eine tragende Rolle bekommen. Oder bezogen auf die Jesusgeschichte, was am Ende scheinbar schief herauskam, Karfreitag und Kreuz, wurde zu guter Letzt an Ostern von Gott ins Positive gewendet. Eigentlich eine unglaubliche Geschichte. Und so kommt's nicht von ungefähr, dass nicht alle daran glaubten, nicht alle zum Glauben fanden. Im ersten Petrusbrief führt dies zum Gedanken, dass der Eckstein, das Fundament, worauf wir bauen, eben gleichzeitig auch zum Stein des Anstoßes werden kann. Zum Stolperstein. Zitiert wird das verstörende Bild aus Jesaja, wo Gott nicht nur der Fels ist, auf den wir bauen, sondern auch der Fels, an dem man zu Fall kommt. Religionen sind nicht einfach nur Leid zu haben, als Lifestyle, als Wohlfühloase. Religionen sind manchmal sperrig und quer. Sie verlangen uns auch etwas ab. Der Fels, an dem man zu Fall kommt, kann ja auch heißen, dass sich unsere Pläne nicht immer erfüllen, dass es Unfälle gibt im Leben, Rückschritte, Stolperer. Manchmal können die uns aufrütteln, können uns zu einem Zwischenstopp zwingen. Und wir sehen vielleicht, dass wir in eine andere Richtung denken und planen müssen. Zugegeben, es gibt auch den anderen Fall, dass Stolpern und Fallen einfach nur wehtut, ohne dass wir dem einen besonderen Wink andichten müssen. Meinem Fuß und mir hat es schlicht nichts genützt, dass ich da an einen Stein angestoßen bin. Hingegen lese ich das Bild vom Stolperstein auch andersherum. Ich kann nicht nur anstoßen, sondern stehe manchmal selber anderen im Weg. Wenn der Mensch verglichen wird mit einem lebendigen Stein, dann darf die eine Ecken und Kanten haben. Der andere darf geschliffen sein und glänzend wie ein Kiesel. Niemand landet auf dem Abfallhaufen der Geschichte, sondern alle tragen in unterschiedlicher Art bei zu einem zusammengewachsenen Bau. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus auferbauen, zu einer heiligen Priesterschaft. Das Priestertum aller meint, dass niemand nur für sich selbst lebt. Alle sind wir eingeladen, mitzuwerken und mitzuwirken an einer besseren Welt. Einzutreten für fairere Verhältnisse, beizutragen für ein gedeihliches Miteinander. 2011 ist das Jahr der Freiwilligen. Wie viel Gutes tun Menschen für andere? Räumen Steine aus dem Weg oder bringen mit einer guten Idee Steine ins Rollen? Freiwillige setzen sich ein für andere, oft auch für Menschen, die unter Generalverdacht stehen. Einheimische lehren Zugewanderten Deutsch. Jugendliche führen Senioren ins Internet ein. Fahrdienste und Mittagstische werden organisiert. Wie viel Gutes tun Menschen für andere? Umso mehr ärgere ich mich über das Wort oder besser Unwort Gutmensch. Damit sollen Menschen, die nicht immer schon an möglichen Missbrauch denken, als naiv, als gutgläubig verunglimpft werden. Wer nicht nur an sich, sondern auch an andere denkt, sich hineinversetzt in solche, die es schwerer haben, geht oft einen steinigen Weg. Daher vielleicht das doppeldeutige Bild im 1. Petrusbrief. Der Eckstein, der zusammenhält, wird gleichzeitig zum Stolperstein, zum Stein des Anstoßes. Es könnte ja durchaus sein, dass die spöttische Rede vom Gutmenschen nur davon ablenken soll, dass man selber eben nicht zu den Gutartigen gehört. Wie viel Gutes tun die einen, was von den anderen schlecht geredet wird. Der Gutmensch ist ein vieldeutiges oder besser zwiespältiges Wortbild. Gut denken, gut reden, gut handeln. Was könnten wir uns mehr wünschen von uns selber und unseren Mitmenschen? Hingegen erinnert die Überzeichnung des sogenannten Gutmenschen als blauäugigen Naivling an eine klischierte Trickfilmfigur. Als flaches, zweidimensionales Bild meinetwegen eine witzige Karikatur, aber im realen Leben ärgerlich und schmerzhaft, wenn verächtlich gemacht wird, dass andere Gutes tun. 2011, das Jahr der Freiwilligen. Wie viel Gutes tun Menschen für andere? Seien wir dankbar dafür, statt skeptisch. Tragen wir Sorge zu unseren Worten und passen wir auf unsere Füße auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.